Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zum heutigen vierten Advent hören wir miteinander auf das Wort aus 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 22. 2. Korinther 1, 18 bis 22. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist, denn der Sohn Gottes Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Johann Hinrich Wichern ist uns bekannt als Erfinder des Adventskranzes. Er war aber vor allem der Gründer des Rauen Hauses in Hamburg, einer Anstalt zur Rettung verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder. Für die hat er auch den ersten Adventskranz damals erfunden. Einmal wollte nun Wichern seinen Jungs klarmachen, was Glauben heißt. Er nimmt ein großes Geldstück, hält es dem Otto hin und sagt, da Otto, nimm. Aber der Otto will nicht. Er geniert sich. Der Peter, der neben dem Otto sitzt, dessen Freund ist, der ist nicht so zurückhaltend, der greift herzhaft zu und nimmt. Und er behält es nicht für sich, gibt es an den Otto weiter. Warum hat der Otto nicht zugegriffen? Er hat gedacht, den Trick kenne ich. Wenn ich zugreifen will, zieht der Herr Wichern das Geldstück wieder zurück und am Ende stehe ich als gierig und unverschämt da. Warum sollte der Herr Wichern mir einfach ein großes Geldstück so schenken? Kann gar nicht sein, meint er bestimmt nicht ernst, auf den Trick falle ich nicht rein. Vielen geht's mit den Verheißungen Gottes genauso. Sie denken, das kann man doch nicht ernst nehmen. Warum sollte Gott mir einfach so etwas schenken? Im Leben gibt's ja bekanntlich nichts umsonst. Wichern erzählt weiter, am Abend kam dann der Otto, dem der Peter das große Geldstück ja weitergegeben hatte. Er wollte dem Herrn Wichern das Geld wieder zurückgeben, es war ihm zu viel, konnte es immer noch nicht glauben. Da sagte ihm Wichern, mach's mit dem Geld, wie du und ich es mit der Gnade Gottes machen wollen, teils unter deine Brüder. Das tat der Otto dann. Liebe Geschwister, liebe Gäste, eine wahre Begebenheit, die uns zeigt, wie wir mit den Verheißungen Gottes richtig umgehen, indem wir mit beiden Händen und von ganzem Herzen fest zugreifen. Der Wahlspruch von Johann Hinrich Wichern war 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Deshalb ist sein Sieg, weil er sich auf die Verheißungen Gottes stützt und die Verheißungen Gottes festhält, egal was kommt. Und wer bei den Verheißungen Gottes zugreift, fest zugreift, nicht loslässt, der kann die Welt überwinden, denn er hat Teil am Sieg Jesu. In der Gemeinde in Korinth, das ist jetzt der Anlass, der historische damals, war diesbezüglich Unsicherheit aufgekommen. Paulus hatte vorgehabt und im Brief zuvor auch angekündigt, die Gemeinde in Korinth zu besuchen. Daraus war aber nichts geworden. Und jetzt sagten seine Kritiker in Korinth, und von denen gab es da gerade genug, seht ihr, das Wort des Paulus ist nichts wert. Darüber schreibt Paulus in den Versen davor und weist dabei den Vorwurf zurück mit dem interessanten Argument, Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Der Einschub, den ich gelesen habe, der bei der revidierten Elberfelder drin steht und bürgt dafür, steht nicht im Urtext. Er ist aber eine sinngemäße und inhaltlich richtige Ergänzung. Darum geht es. Die Treue Gottes bürgt für das Wort und die Treue seines Boten. Das ist in der Tat der Sinn dieser Aussage. Von daher ist der Einschub in Klammer inhaltlich nicht falsch, auch wenn er wörtlich nicht dasteht. Es ist ein interessantes Argument, wie der Paulus da vorgeht. Paulus erklärt gar nicht, warum er seine Pläne, die Korinther zu besuchen, nicht umsetzen konnte, was ihn daran gehindert hat. Dem Vorwurf, er sei unwahrhaftig, entgegnet er auf eine ganz andere Weise. Er sagt, ich gehöre zu Gott. Gottes Geist wirkt durch mich. Und deshalb ist Gott selbst der Bürge dafür, dass mein Reden eindeutig, zuverlässig und nicht zweideutig ist. Paulus lässt sich überhaupt auf gar keine Detaildiskussion ein, auf ein kleinliches Hickhack von Für und Wider. Er weist auf sein Wesen hin, das vom Wesen Gottes geprägt ist. Und tatsächlich besteht ein Zusammenhang zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen und Verhalten seiner Kinder. Gottes Wahrhaftigkeit wird zum Garanten für die Wahrhaftigkeit des Paulus. Christen sollen klar und verbindlich sein in ihren Worten und Taten, weil auch Gott klar und verbindlich ist. Und damit ist Paulus dann schon beim großen Thema der Zuverlässigkeit Gottes. Und unsere Predigt heute hat ja das Thema der feste, der unerschütterliche Grund unseres Glaubens. Und da hat natürlich auch der heutige Predigttext seinen Sinn in der Adventszeit. Denn seit 2000 Jahren wartet die Gemeinde Jesu darauf, dass Jesus seine Verheißung wieder wahr macht, dass er wieder kommt. Und 2000 Jahre sind, salopp gesagt, eine verdammt lange Zeit. Und da geht langsam manchem im Glauben der Schnaufer aus. Und er sagt, wenn Jesus 2000 Jahre lang nicht gekommen ist, warum soll er jetzt noch kommen? Und da ist es ganz wichtig, dass wir dieses Wort haben. Wenn Jesus gesagt hat, ich komme wieder, hat er sich in sein Wort begeben, dann können wir uns felsenfest drauf verlassen. Und wenn es nochmal 5000 Jahre dauern sollte, wovon ich definitiv nicht ausgehe, aber egal wie lange es dauert, der Herr steht zu seinem Wort. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und das ist auch der Ort dieses Abschnitts in der Adventszeit, vierter Advent, er kommt. Könnt ihr euch drauf verlassen. Und auch der Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, war nicht Ja und Nein, sondern ist Ja geworden. Bei Gott gibt es kein Ja und Nein, keine halben Sachen, da gibt es eine ganz klare Zusage. Jesus ist in Person das große, das klare, das unzweideutige Ja Gottes. Und zwar zu was? Vers 20, denn alle Gottes Verheißungen sind Ja und Amen, verbrieft und versiegelt in ihm. Jesus ist das Ja Gottes auf alle Verheißungen. Wie viele Verheißungen sind in Jesus erfüllt? Alle. Gibt es irgendeine Verheißung, die in Jesus nicht erfüllt werde? Nein, keine einzige. Jesus ist also das absolute, unwiderrufliche Ja zu allen Verheißungen Gottes. Und dieses Ja schließt den kleinsten Zweifel wesensmäßig vollständig aus. Gott hat Israel und der Gemeinde eine Fülle an Verheißungen gegeben. Darauf brauchen wir gar nicht weiter einzugehen. Und die sind jetzt alle samt und sonders in Jesus von Gott bestätigt. Das ist der feste Grund unseres Glaubens. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, warum kümmern sich heute viele christliche Kirchen um Gemeinden und alles Mögliche, bis hin zur Verschwisterung mit anderen Religionen, anstatt die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, derzeit macht es auch wieder ein bisschen Aufruhr im Internet. Bedford Strom, bayerischer Bischof und EKD-Ratsvorsitzender, ist zugleich engagiert im Moscheeverein oder Kuratorium für den Moscheebau in München. Da fragen sich auch komplett ungläubige Leute, sag mal Leute, was geht denn da eigentlich schief? Was tut ein evangelischer Bischof? Was geht denn der Bau einer Moschee in München an? Warum unterstützt er das? Und die merken, da hat einer offensichtlich komplett die Orientierung verloren. Und zwar einer an einer Stelle, der anderen doch Orientierung geben sollte. Was geht da schief? Die Antwort, warum geht da so viel schief? Weil sie selbst, und das ist der unmittelbare Zusammenhang mit unserem Gotteswort heute, weil sie selbst ihres Glaubens und ihrer Botschaft ungewiss geworden sind. Sie wissen selbst nicht mehr, was sie glauben. Und so wissen sie auch nicht, was sie verkündigen und wofür sie sich einsetzen sollen. Ihr Glaube und ihre Botschaft ist von Zweifeln, letztlich sogar einer weitgehenden Inhaltslosigkeit geprägt. Trauriges Beispiel lieferte dafür vor Jahren auch schon die Württembergische Kirche. Ich hatte neulich auf einen aktuellen Vorgang hingewiesen. Heute ein paar Jahre zurück, 2011, hatte sie die Aktion gestartet »Ich glaub schon«. Auf der Internetseite der Landeskirche wurde dazu festgestellt, ich glaube schon, das lässt vieles offen, denn es bleibt Raum für Zweifel und Suche, für Ungewissheit und Verständnis. Es ist immer ganz wichtig, dass wir da genau auf die Formulierungen achten, denn unsere Manipulation findet auf einem ganz hohen psychologischen Niveau statt. Deshalb ist es auch so gefährlich. Und Verständnis. Als ob dort, wo Gewissheit ist, kein Verständnis sein könnte. Das ist im Prinzip die implizite Aussage dieses Satzes. Zweifel und Ungewissheit werden zur Voraussetzung von Verständnis gemacht. Das ist eine bitterböse Unterstellung jeder Glaubensgewissheit gegenüber. Dann wäre Jesus der verständnisloseste Mensch gewesen, der je über diese Erde gegangen ist. Denn Jesus hat Gottes gewisses und zuverlässiges Wort verkündigt. Weiter hieß es damals von der Seite der Kirche, eine gewisse Doppeldeutigkeit ist in dieser umgangssprachlichen Aussage enthalten, ich glaube schon, denn darin steckt einerseits durchaus, dass der Gefragte bereits einen Standpunkt hat, gleichzeitig aber auch das Bekenntnis, dass die letzte Gewissheit darüber fehlt. Damit ist die Bereitschaft für Auseinandersetzung schon gegeben, die mit Verständnis, mit Vertrauen geführt wird und ohne Besserwisserei daherkommt. Wieder haben wir die Manipulation, die Demagogie, die Diffamierung. Im behaupteten Gegensatz von Gewissheit, die sofort als Besserwisserei diffamiert wird, und Vertrauen und Verständnis. Wer also etwas weiß, in diesem Falle über Gott, über sein Wort und seine Verheißungen, ist schon allein deshalb, weil er etwas weiß, verständnislos und vertrauensunwürdig. Zumindest aus Sicht der Württembergischen Landeskirche. Und weiter, die Hintertür bleibt offen. Als ich es heute Morgen nochmal durchgelesen habe, habe ich gedacht, liebe Geschwister, guckt mal in der Bibel, wenn ihr eine Konkordanz habt, wird es noch einfacher, wo das Stichwort Hintertür vorkommt. Und lest mal die Bibel und überlegt euch mal, wo gibt es überhaupt im christlichen Glauben eine Hintertür, die wir uns offen lassen sollen. Brutaler gegen den Geist der Bibel kann man überhaupt gar nicht verstoßen, als wenn man von einem Glauben redet, der sich Hintertüren offen lässt, in dem der Zweifel, das Schlupfloch implementiert ist. Die Hintertür bleibt offen. Es könnte auch ein wenig anders sein. Die Antwort ist zugleich eine Einladung, gemeinsam weiter über die Frage zu sprechen, vielleicht gemeinsam eine noch bessere Antwort zu finden. Besser als was? Offensichtlich als das, was Gott in seinem Wort sagt. Eine Einladung zur Begegnung, zur Auseinandersetzung, zur Kommunikation ohne Ende. Habe ich nicht erfunden, den letzten Satz. Stand tatsächlich so im Internet auf der Seite der Landeskirche. Kommunikation ohne Ende. Also endloses Geschwafel tritt an die Stelle der Verkündigung biblischer Wahrheit. Schon vor 8 Jahren. Darf uns nicht wundern, was aus solchen Institutionen in den weiteren Jahren bis heute geworden ist. Und ich musste ganz aktuell an den noch amtierenden, ich glaube, er hat zwar seinen Rücktritt erklärt, ist aber, glaube ich, noch nicht zurückgetreten, Bischof Renzing von Sachsen denken. Wie in Sachsen mit ihm umgegangen wurde, war eine Riesenschweinerei. Gar keine Frage. Für einen Schaden halte ich seinen Rücktritt dennoch nicht.
Ich habe sofort nach seiner Wahl 2015 vor allzu großen Hoffnungen auf ihn gewarnt. Er galt ja als Frommer und die frommen Geschwister in Sachsen waren begeistert. Wir haben einen frommen Bischof. Und ich habe gewarnt und habe gesagt, liebe Geschwister, lasst euch nicht täuschen. Dabei ging es genau um den Punkt, über den wir gerade reden, die Gewissheit. Die Gewissheit. Warum waren die Sachsen so begeistert gewesen von ihrem neuen Bischof Rensing? Er hatte im Blick auf die damals auch in der sächsischen Landeskirche heiß diskutierten Homosegnungen gesagt, ich kann und werde selbst weder zu öffentlichen Segnungen raten, noch sie selbst durchführen. Und diese Aussage ließ die Herzen der bibeltreuen Geschwister in Sachsen vor frommer Wollust schmatzen. Und sie schlossen messerscharf, aber leider ganz falsch. Mit Bischof Rensing haben wir einen klaren Gegner der Segnung Homosexueller. Einen Mann, der unbeirrbar am Wort Gottes festhält. Weit, 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 meilenweit gefehlt. Denn schon im Jahr zuvor, aber das hatten die lieben sächsischen Geschwister leider wieder vergessen und verdrängt, hatte eben dieser Bischof Rensing gesagt, ich bejahe die Regelung, wonach nach ein Zusammenleben, nämlich homosexueller Pfarrer mit ihrem Partner, im evangelischen Pfarrhaus in seelsorgerlich begründeten Einzelfällen in Rücksprache mit dem Kirchenvorstand und Superintendenten möglich ist. Dazu stehe ich. Und dann fragt man sich, ja, was glaubt der Kerl jetzt eigentlich? Was hält er jetzt für richtig und was hält er für falsch? Für die Spannung, dass er als Bischof seiner Kirche etwas empfiehlt, was er selbst für problematisch und eher unbiblisch hält, gab er als Grund an, er gebe die Gewissen frei, die an dieser Stelle zu einer anderen Überzeugung gelangt sind. Über seine Überzeugung, dass er gelebte Homosexualität gegen Gottes Willen betrachtet, sagt er, sollte ich mich irren in meinem Verständnis des Wortes, weiß ich, dass ich mit diesem Irrtum meinem Richter begegne. Ich bin demütig genug, auch damit zu rechnen. Als ich das damals vor ein paar Jahren gelesen hatte, ist mir richtig die Galle übergelaufen, habe ich so einen Hals gekriegt. Und man fragt sich, verstehen die Leute überhaupt, was sie daherreden? Er hält es für möglich, dass Gott nicht das meint, was er in seinem Wort eindeutig, unmissverständlich und glasklar sagt und ist so unverschämt, diese Gotteslästerung auch noch als Demut zu bezeichnen. Genau auf das läuft es raus. Unglaublich. Eine Kirche, die so unsicher geworden ist, samt ihren Vertretern, in dem, was sie zu sagen hat, die lockt doch keinen Hund mehr hinter dem Ofen vor. Und genau das bekommen wir im Internet dann auch bestätigt. Ich hatte 2011 zur damaligen württembergischen Aktion, ich glaube schon, ein bisschen im Internet gestöbert und war auch fündig geworden, interessanterweise auf einem Atheismus- und Blasphemie-Blog. Also Atheismus ist ja Gottlosigkeit, erklärte, bekannte Gottlosigkeit, und Blasphemie ist Gotteslästerung. Also da, wo sich gottlose Gotteslästerer treffen, ja, die diskutieren und setzen sich mit solchen Dingen dann auseinander. Einer schrieb dazu, bei dem Motto wird sich der alte Martin, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Luther, wohl im Grab umdrehen. Ich dachte, ist schon interessant, dass ausgerechnet Atheisten und Blasphemiker der lutherischen Kirche Luther vorhalten müssen und sie darauf hinweisen müssen, Leute, merkt ihr gar nicht, wie ihr euch meilenweit von eurem Reformator entfernt habt? Martin Luther stand eben nicht für Zweifel, sondern für unerschütterliche Glaubensgewissheit, von der unser Wort Gottes für heute redet. Und deshalb sagte er, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Da war kein Schlupfloch, da war keine Hintertür, nicht die allerwinzigste. Das waren seine Abschlussworte auf dem Reichstag zu Worms. Zuvor hatte ihn der Gesandte des Papstes aufgefordert, seine Schriften zu widerrufen. Aber Luther sagte, das kann ich nicht. Konzilien und Päpste können irren, Gottes Wort nicht. Auf euren ganzen kirchlichen Laden gebe ich nicht viel. Das Wort Gottes allein zählt. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Und er wusste, dass diese Worte sein Todesurteil bedeuten. Den Hus hatten sie auch verbrannt, trotz Zusicherung freien Geleits, 100 Jahre vorher. Diese Glaubensgewissheit, zum Beispiel eines Martin Luthers, ist was total anderes als so ein ärmliches und erbärmliches Ich glaub schon. Was nützt uns so ein Ich glaub schon? Prüfen wir es im Alltag. Stellt euch vor, ihr wollt ein Haus bauen. Braucht man einen Statiker. Und der Statiker sagt, glaub schon, dass das hebt. Glaub schon. Meint er, das wird die genehmigende Baubehörde überzeugen, wenn der Statiker sagt, ja, ich glaub schon. Kirche für Skeptiker will man sein. So preist man seine Zweifel. Aber Zweifler, echte Zweifler und Skeptiker spüren ganz genau, ob einer wirklich was zu sagen hat oder ob einer nur inhaltslos rumsalbadert. Und so schreibt ein anderer im Internet damals, vor 8 Jahren, ein ehrlicher Skeptiker dürfte seine gesunden Zweifel kaum gegen einen kränkelnden Glauben eintauschen. Also wer einen ehrlichen Skeptiker mit gesunden Zweifeln überzeugen und gewinnen will, der muss schon mit substanzieller Botschaft kommen und nicht mit inhaltslosem, zweifelhaftem Geschwätz. Das ist deshalb auch so wichtig, dass wir diese Dinge immer wieder sehen, sie auch öffentlich bekennen, bekunden. Denn das, was Christsein ist, das ist ja das Drama, wird an diesem jämmerlichen Zeugnis gemessen und an diesen erbärmlichen Gestalten, die es vertreten. Ich habe damals, bevor ich ja nach Riedlingen kam, war ich Pfarrer der bekennenden Gemeinde Neuwied. Und da ging der Diskussion immer wieder auch um die Frage Kirche. Vermeiden wir den Begriff? Und ich habe gesagt, nein, liebe Geschwister, der Begriff steht. Wir müssen diesen Begriff wieder gewinnen und deutlich machen, Kirche ist nicht da, wo diese Zweifler sitzen und diese Gotteslästerer. Kirche ist nur da, wo Jesus der Herr ist. Kirche ist nur da, wo seinem Wort bedingungslos vertraut wird, ohne jede Hintertür. Zweifel hat die Welt genug. Auf eine Kirche, die in ihrer eigenen Botschaft zweifelt, kann die Welt getrost verzichten. Wenn sie nichts mehr zu sagen haben, sollen sie doch ehrlicherweise ihren Laden dicht machen und nicht den Leuten noch Kirchensteuer aus der Tasche ziehen. Da sind sie groß drin, da sind sie auch unbarmherzig. Wir hatten gerade dieser Tage, hatte ich einen Beitrag auf Kurz bemerkt geschrieben, war draufgestoßen, vor dem Berliner Verwaltungsgericht war im Dezember ein Prozess gelaufen. Eine Frau, die schon wahrscheinlich in den 50ern von ihren Eltern abgemeldet worden war, aus der Kirche, musste auf einmal nach Jahrzehnten wieder Kirchensteuer zahlen. Warum, kam leider nicht genau vor. Vermutlich bei einem Umzug, wahrscheinlich von der Behörde falsch ausgestellt. Die Glaubensschwester schrieb dazu, ist ja auch schon passiert. Obwohl sie ausgetreten war nach dem Umzug, stand auf der Steuerkarte plötzlich wieder evangelisch. Nach Rückfrage hat sich ergeben, dass die ausstellende Dame einfach mal davon ausgegangen war. Wenn jetzt diese Glaubensschwester nicht kontrolliert hätte, sofort reklamiert und, ganz wichtig, ihre Austrittsbescheinigung noch gehabt hätte, dann hätte es gleich passieren können. Ja, getauft ist sie doch. Und dann müssen Leute prozessieren ums Geld. Und die Kirche hat nicht die Größe zu sagen, auf 1900 Euro, gut, auf die Hälfte wollte sie verzichten, aber nicht aufs Ganze. Von einem Menschen, der mit mir nichts zu tun haben will, von dem nehme ich doch kein Geld. Wie unanständig ist das für eine Glaubensgemeinschaft? Und genauso, wenn Leute umziehen, ich denke, das geht vielen evangelischen Freikirchlern so, ganz große Warnung, deshalb sage ich es hier auch in der Predigt, die gehen ahnungslos zum Einwohnermeldeamt, werden nach ihrer Konfession gefragt und sagen aus tiefster Überzeugung evangelisch. Und schon in die Kirchensteuerfalle getappt. Als evangelisch vermerkt, Kirchensteuer verbucht. Und wie ich auch von russlanddeutschen Geschwistern, denen das passiert ist, gehört habe, die zuständigen Pfarrer stellen sich zum Teil absolut sperrig. Anstatt dass sie eine Bescheinigung ausstellen, ja, ist nie Kirchenmitglied gewesen, ist ein Irrtum und so weiter, sollen sie dann austreten oder sonst irgendwas, aber wie tritt man aus einer Institution aus, in die man gar nie eingetreten ist und so weiter und so fort. Also darauf achten, VD, verschieden denken, wer nicht zur Kirche gehört, verschieden denken. Oder, auch ganz fieser Trick, das besondere Kirchgeld. In vielen Fällen tritt der Besserverdienende aus der Kirche aus, der Geringverdienende bleibt drin. Und meinen, jetzt hätten sie Kirchensteuer gespart, weit gefehlt. Denn über 30.000 Euro gemeinsam zu versteuerndes Einkommen wird das gemeinsam veranlagt und dann muss der ausgetretene Ehegatte Kirchensteuer zahlen. Also ich habe es gar nicht geglaubt, als ich das vor einem Jahr, glaube ich, oder vor zwei das erste Mal gehört habe. Ich habe gedacht, das kann doch überhaupt gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Wie geht das denn? Wie dreist, wie unverschämt, wie geistlos ist das denn? Aber man sieht, worum es dieser Institution geht. Um Macht, um Geld. Aber nicht um Christus. Ein inhaltsloser Laden geworden. Ohne Gewissheit des Heils, ohne Festigkeit in Christus, ohne Versiegelung durch den Heiligen Geist, von der Paulus redet, ist nicht mehr klar, ob man wirklich mehr sagen kann und mehr zu bieten hat als die Religionen und Weltanschauungen dieser Welt. Dann bleibt die vollmächtige Verkündigung des Evangeliums in lächerlichen Kampagnen stecken. Diesem geistlosen Zweifel stellt Gott die völlige Unzweifelhaftigkeit seines Wortes und seiner Verheißungen entgegen. Und zwar in der Person Jesu. Jesus ist in seiner Person die Unzweifelhaftigkeit aller Verheißungen. Ich verweise als Beispiel ja gelegentlich aufs Geld. Ich will es heute ganz kurz machen. Ich habe es an anderer Stelle schon deutlicher ausgeführt. Unser Geld ist da bedrucktes Baumwollpapier. Da steht zum Beispiel drauf 100 Euro. Aber das Papier hat natürlich nicht den Wert von 100 Euro. Da steht nur drauf. Das Papier selber ist gar nichts wert. Bei einer Goldmark war das anders. Die hatte vom Material her den Wert, der ihr zugeordnet war. Sie war es ihrem Wesen nach. Und darum geht's bei Jesus. Bei Jesus steht nicht nur drauf der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist wie eine Goldmark, seinem Wesen nach Weg, Wahrheit, Leben. Er ist's. Und deshalb, weil er seinem Wesen nach echt, wahrhaft und zuverlässig ist, deshalb können wir uns auf ihn verlassen. Und in dieser Gewissheit ist unsere Glaubensexistenz festgemacht. Der uns aber mit euch festmacht, Christus, in Christus uns gesalbt hat, ist Gott. Waldemar, jetzt habe ich doch ein Bild, da darfst du noch einmal drauflegen, genau. Diese drei Begriffe, festgemacht, gesalbt, versiegelt. Ich habe mich gefragt, warum fügt Paulus das gesalbt in diesen Dreiklang ein? Das ist ja nicht Verheißung, eigentlich geht es ja um Verheißung. Gesalbt ist aber Beauftragung. Und dann fiel mir auf, es ist genau der gleiche Aufbau wie im Missionsbefehl. Verheißung, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Dann kommt der Auftrag, gesalbt. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und dann kommt wieder die Verheißung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unser Leben und unser Auftrag sind eingebettet, umrahmt von den Verheißungen Gottes. Zwei dieser Begriffe stammen aus dem Vertragswesen, also aus der Rechtssprache. Erstens das Festmachen, das ist die Bestätigung und Bekräftigung eines Vertragsabschlusses, gewissermaßen die Unterschrift oder der Handschlag. Zweitens die Versiegelung, er hat uns versiegelt und uns gegeben, die Anzahlung des Heiligen Geistes in unsere Herzen, Vers 22. Diese Anzahlung nimmt nicht nur einen Teil der Gesamtzahlung vorweg, die haben wir im Heiligen Geist schon, wir haben schon ein Stück Himmel auf Erden, dadurch, dass wir mit Gott verbunden sind. Aber diese Anzahlung ist noch mehr. Sie bestätigt vor allem den Rechtsanspruch auf die noch ausstehende Summe. Wenn zum Beispiel einer ein Haus kauft, sagen wir mal für 300.000 Euro, jetzt hat er aber nur 50.000 auf dem Konto und die anderen 250, die hat er irgendwo noch angelegt, die muss er erst in den nächsten Monaten wieder los, locker machen. Dann kann er, wenn der andere drauf eingeht, einen Kaufvertrag abschließen, überweist schon mal die 50.000 und geht aber mit dieser Anzahlung eine rechtsverbindliche Zusage ein, dass er die restlichen 250.000 auch noch zahlt. Genau um das geht's hier. Gott sagt, mit dem Heiligen Geist hast du eine Anzahlung und einen ganzen Rest, dafür gebe ich dir mein Wort, dafür stehe ich mit meiner ganzen Person ein, bekommst du auch noch. Gott gibt uns einen einklagbaren Rechtstitel. Wir können das in der Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen. Gott, der uns nichts schuldet, verpflichtet sich uns gegenüber. Ich weise da immer wieder auf das Beispiel der bittenden Witwe hin. Warum kann dieses, sag's mal ganz bewusst auch so salopp, dieses dreiste Weib so frech kommen zum Richter, dem an den Hals fahren und sagen, ich will jetzt mein Recht? Weil es einen einklagbaren Rechtstitel hat. Und deshalb sagt Jesus, sollt ihr dem himmlischen Vater gegenüber genauso sein, wie diese bittende Witwe, die dem Richter an den Hals fährt und sagt, ich lass so lange nicht locker, bis du mir mein Recht verschaffst. Wir haben einen einklagbaren Titel in Jesus auf alle Verheißungen. Und ich betone auch immer wieder, das ist einer der gigantischen Unterschiede zum Islam. Der Koran hat zwar aus der Bibel die Souveränität Gottes abgekupfert, aber er hat sie auf völlig unbiblische Weise weiterentwickelt und entstellt. Im islamischen Denken schließt die Souveränität Allahs die Vorstellung, dass Allah sich dem Menschen gegenüber ins Wort begeben und verpflichten, festlegen könnte, völlig aus. Allah wird deshalb zum völlig Willkürlichen und Unberechenbaren. Im Leben mit Allah gibt es keinerlei Gewissheit, weil Allah als der Souveräne immer die Freiheit hat, völlig nach Lust und Laune zu entscheiden. Das ist das absolute Gegenteil von Gott der Bibel. Schon allein dieser eine einzige Punkt zeigt, dass Allah und der Gott der Bibel nichts, nicht das Allergeringste miteinander zu tun haben können, wesensmäßig. Denn Gott begibt sich in sein Wort. Er legt sich fest. Er bindet sich in seinen Verheißungen in Christus. Wenn wir vom Geist Gottes geprägt sind, dann haben auch wir einen zuversichtlichen und gewissen Glauben, weil wir festgemacht, gesalbt und versiegelt sind in Jesus. Martin Luther sagt zum Beispiel zum Stichwort Glauben, Glaube ist nicht der menschliche Wahn und Traum, den etliche für Glauben halten, im Sinne eines von ich glaube schon. Und machen sich aus eigenen Kräften einen Gedanken im Herzen, der spricht, ich glaube. Nein, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. So gewiss, dass der Glaubende 1000-mal dafür sterben würde. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreatur, welches der Heilige Geist tut im Glauben. Da ist die Frage an uns, haben wir einen solchen Glauben? Haben wir einen Glauben, der Gott beim Wort nimmt? Haben wir einen Glauben, mit dem wir mutige und lustige, meint fröhliche Schritte tun können, der es freudig wagt, trotzig der Gefahr entgegen und lustig voranzuschreiten? Der himmlische Vater versiegle uns alle in einem solchen Glauben. Amen.